HR-Info. Das Thema. Testen oder Quarantäne? Reisen als Risiko.
Bundesgesundheitsminister Spahn und die Ressortchefs der Bundesländer hatten ja am Freitag beschlossen, dass sich alle Reisenden aus Risikogebieten nach ihrer Rückkehr in Deutschland kostenlos auf das Virus testen lassen können, aber nicht müssen. Gestern kam dann die Entscheidung des Bundesministers, Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen sich künftig auf das Virus testen lassen müssen. Der Bundesgesundheitsminister sagte der deutschen Presseagentur, er werde eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen. Das Ganze könnte schon in den nächsten Tagen der Fall sein. Ich habe darüber mit Kaschlin Butt gesprochen. Sie ist Leiterin des Gesundheitsamtes in Wiesbaden. Eine Testpflicht, die richtige Entscheidung?
Also aus Sicht des Gesundheitsamtes, des Infektionsschutzes auf alle Fälle, weil nur so halt auch gewährleistet werden kann, dass wir den bestmöglichen Schutz auch aufbauen können. Also wir müssen es ja nachverfolgen können, dafür müssen wir wissen, wo die Infektionen sind. Und ja, das ist aus unserer Sicht eine richtige Entscheidung. Mhm.
Glauben Sie, dass die Testkapazitäten ausreichen werden?
Also es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viel mehr Testkapazitäten und ja, also es wird sich dann einfach auch ein Stück zeigen.
Hat es einen Sinn, sich testen zu lassen, wenn man nicht aus einem Risikogebiet wieder einreist in die Bundesrepublik?
Also es ist ja so, wenn man aus einem Risikogebiet kommt, ist ja die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr viel höher, dass man eben eine Infektion mitbringt. Insofern würden wir erstmal sagen, ja, aus Risikogebieten macht es Sinn, aus Nicht-Risikogebieten jetzt primär nicht. Also da schließt ja auch wieder die Frage an, reichen die Kapazitäten aus? Also man sollte erstmal da drauf setzen, wo man auch was erwartet und das ist eben aus Risikogebieten und dann nachrangig aus den anderen Teilen.
Die Frage ist natürlich, wer trägt letztlich die Kosten für diese Tests? Ist das eindeutig geklärt?
Also aus der Warte aus Hessen aus. Also wir haben da noch keine eindeutigen Angaben, wer die Kosten trägt. Im Moment geben wir immer die Auskunft, dass das die Reiserückkehrenden noch selber tragen müssen.
Wer muss in Quarantäne bei einer Wiedereinreise? Hängt das auch vom Testergebnis ab?
Das hängt vom Testergebnis ab, weil es ja aktuell für Hessen zumindest so ist, dass wenn ich ein negatives Testergebnis, aktuell heißt es noch nicht älter als 48 Stunden und entsprechend bescheinigt bringe, dann muss ich nicht in Quarantäne. Und unser Problem ist ja eben, dass diese 48 Stunden und die Reiserückkehr einfach zu unsicher sind, weil man sich ja auch auf dem Weg dann infizieren kann. Und grundsätzlich muss man auch noch sagen, auch ein negatives Testergebnis dann hier im Land ist auch kein Freifahrtschein, weil es sagt ja nur aus, zu dem Zeitpunkt konnte keine Infektion festgestellt werden. Insofern muss man immer auch noch sehr auf sich achten und bei Symptomen müsste man auch erneut testen.
Das heißt, im Augenblick ist es noch so, solange diese Testpflicht nicht besteht, wer sich nicht freiwillig testen lässt und aus einem Risikogebiet kommt, muss in Quarantäne.
Genau, ja, so ist es.
Wenn es eine große Zahl von Quarantänefällen gibt, sind die Gesundheitsämter denn in der Lage, die Einhaltung der Quarantäne zu überwachen?
Also da muss ich sagen, sind wir ja mittlerweile wirklich gut geübt. Wir haben ein Quarantänemanagement, was das ja auch kontrolliert und auch überwacht und ja auch gegebenenfalls Zwangsquarantänen durchführen kann. Ist natürlich ein enormer Aufwand, braucht viel Personal, braucht auch viel Technik. Aber da sind wir jetzt mittlerweile natürlich gut vorbereitet.
Viele werden sich entscheiden, sich noch am Urlaubsort vielleicht kurz vor der Rückreise testen zu lassen. Sind solche Tests zertifiziert? Sind die aussagekräftig und sicher?
Das ist eben letztendlich uns ja zu unsicher, weil wir immer sagen, über die Reiserückkehr im Flugzeug beispielsweise oder auch in der Bahn oder also kann man sich ja auch immer noch infizieren. Insofern ist einfach die Testung dann hier binnen 72 Stunden schon sehr sinnvoll und wie gesagt auch die Achtsamkeit weiterhin, ob nicht sich noch eine Infektion entwickelt, weil die Inkubationszeit ja sehr viel länger ist.
Muss man sich ein weiteres Mal testen lassen nach der Rückkehr? Also stellen wir uns vor, jemand kommt zurück aus einem Risikogebiet, wird getestet, Test fällt negativ aus, aber die Inkubationszeit beträgt ja einige Zeit. Es dauert eine Weile, bis Antikörper gebildet sind, bis die Viren vielleicht auch entsprechend vermehren. Sollte man sich nochmal testen lassen?
Also das ist das, was letztendlich schon ratsam ist, sich dann nochmal so 5-7 Tage später nochmal testen zu lassen, um das halt nochmal sicherer ausschließen zu können oder gegebenenfalls halt doch zu bestätigen.
Viele Menschen ziehen ja jetzt das Auto, dem Flugzeug oder der Bahn vor und können unter Umständen, man weiß ja nicht, wie sich Corona weiterentwickelt in Europa, durchaus auch aus Risikogebieten dann einreisen. Kann man sich vorstellen, dass da Tests auch angeordnet werden, dass Tests da auch durchgeführt werden?
Also das sollte ja gleichermaßen auch so sein. Und da ist es halt aktuell auch so, dass wir den Menschen ja auch sagen, dann sich an den Hausarzt zu wenden und dann ja auch sich eine Testung zuzuführen. Also das ist natürlich da genauso wichtig. Und wir wissen ja auch, dass es entsprechende Kontrollen an den Grenzen ja nicht gibt. Also jetzt ist im Moment da auch, dass die Menschen sich halt im Gesundheitsamt melden. Daran appellieren wir auch immer wieder, um dann auch entsprechende Beratung zu bekommen und eben auch die Tests dann vor Ort wieder hier im Heimatland durchzuführen.
Also da ist wesentlich mehr Eigenverantwortung der Reisenden gefordert, wenn sie mit dem Auto oder mit der Bahn hier einreisen.
Ja.
Brauchen wir möglicherweise bald wieder Reisesperren, wenn die Corona-Zahlen weiter so steigen wie in den vergangenen Tagen, dass sich da neue Hotspots, neue Risikogebiete entwickeln?
Also aus der infektiologischen Sicht ja immer ja. Wenn wir das weiter eingrenzen wollen, ist das sicherlich ein Punkt, der sehr, sehr kritisch ist und sicherlich ja, wäre da die Eingrenzung wieder nötig, um eben einen akuten, großen Anstieg auch verhindern zu können.
Gilt sowohl für Einreisen als auch Ausreisenden, weil auch hier bei uns können sich ja entsprechende Hotspots entwickeln.
Genau.
Kaschlin Butt, die Leiterin des Gesundheitsamtes Wiesbaden. Wie gesagt, am vergangenen Freitag noch hatten die Gesundheitsminister der Länder beschlossen, dass sich Rückkehrer aus Risikogebieten bei einer Einreise nach Deutschland kostenlos und freiwillig testen lassen können auf das Coronavirus. Gestern kam dann die Ankündigung aus dem Bundesgesundheitsministerium, dass dieser Test verpflichtend eingeführt wird. Damit Tests nicht zu einer sozialen Frage würden, müssten die Urlauber nicht selbst für die Kosten aufkommen, sondern die Allgemeinheit, also auch die, die zu Hause bleiben, wollten oder mussten. Am Frankfurter Flughafen existiert bereits ein solches Testzentrum. Nina Michalk war für uns dort.
Die Schlange vor dem Corona-Testzentrum im Frankfurter Flughafen ist lang, sehr lang. Rund 100 Leute stehen am Mittag hier und warten auf ihren Schnelltest. Die Gründe, einen Test zu machen, sind vielfältig.
Wir kamen gestern aus dem Mallorca-Urlaub und haben uns dazu entschlossen, das freiwillig zu machen, einfach nur um sicher zu gehen, da ich auch beruflich oft mit vielen Menschen in Kontakt bin.
Ja, wir kommen aus Thüringen und möchten morgen nach Madeira fliegen. Und dort ist der Test verpflichtend, deswegen machen wir den schon vorher.
Das Testzentrum zwischen Bahnhof und Terminal 1 ist unspektakulär. Ein großer Raum mit einem Empfangstisch und vielen kleinen Kabinen für die Abstriche. Jeder bekommt beim Eintritt ein Testpaket. Der leitende Arzt Peter Bauer erklärt das Prozedere.
Ich bekomme meine Unterlagen, das ist dann meine Materialnummern, die den Abstrichen zugeordnet werden. Wir machen immer zwei, um sicher zu sein, dass wir auf jeden Fall eine gut analysierbare Probe haben, falls die Untersuchung mal im ersten Test aussteigt. Und den Abstrich macht unser medizinisch geschultes Personal. Traditionell wird immer auch ein Nasenabstrich gemacht, wenn es um virologische Diagnostik geht. Das ist sehr schmerzhaft und unangenehm. Und das hängt und steht und fällt damit, dass er halt an der richtigen Stelle der Abstrich gemacht wird.
Anschließend werden die Teststäbe gut verpackt und digital erfasst. Alle 20 Minuten fährt ein Kurier die Proben ins Labor nach Höchst. Nach frühestens 3 Stunden gibt es die ersten Ergebnisse. Die Reisenden aus Risikogebieten hoffen, damit die vorgeschriebene 2-wöchige Quarantäne zu umgehen.
Ich reise aus den USA ein und bleibe hier 2 Wochen in Deutschland zu Besuch. Und da ist ja seit kurzem die Möglichkeit, entweder die 2-wöchige Quarantäne anzutreten oder eben durch einen negativen Test die Quarantäne zu umgehen.
Ich war in Montenegro und Montenegro gehört jetzt zu den Risikogebieten.
Ob die Quarantäne wirklich aufgehoben wird, liegt aber nicht in der Hand des Testzentrums.
Meine Ansage ist immer, Sie sind in Quarantäne, Sie gehen jetzt sofort nach Hause, Sie nehmen die Unterlagen mit und sobald Sie ein negatives Ergebnis haben, können Sie das Gesundheitsamt anrufen und darum bitten, dass die Quarantäne vorzeitig beendet wird. Aber das ist eine Bitte und ist kein Rechtsanspruch. Das Gesundheitsamt entscheidet.
Bisher schafft das Testzentrum, das von der Rostocker Firma Centogene betrieben wird, rund 1500 Tests am Tag. Bis Ende der Woche will die Firma ihre Kapazitäten ausbauen.
Ziel ist, dass wir innerhalb der nächsten 10 Tage das liefern können. Dafür brauchen wir mehr Personal, wir müssen das schulen und es geht alles so seinen Gang auch natürlich mit den Gesundheitsamt, Arbeitsaufsicht, da spielen viele Aspekte eine Rolle, die ein bisschen Zeit brauchen.
Ja, es könnte eigentlich so einfach sein. Im Flughafen wird die Temperatur der Reisenden gemessen. Wer Fieber hat, der darf nicht reisen, wird gar nicht erst ins Flugzeug gelassen. Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause und so könnte sich dann das Virus eindämmen lassen. Doch da macht das neue Coronavirus eben nicht mit, denn auch Menschen ohne Symptome, ohne erhöhte Temperatur oder Husten, können das Virus schon in sich tragen und möglicherweise auch schon ansteckend sein, ohne dass sie selbst überhaupt etwas davon ahnen. Und schon ist die Eindämmung der Pandemie wesentlich schwieriger. Mehr zum Stand der Forschung zu diesen sogenannten asymptomatischen Fällen weiß HR-Info-Wissenschaftsredakteurin Angelika Fey. Angelika, am Anfang lag ja die Vermutung nahe, dass gerade diese unentdeckten Infektionen so tückisch sind. Nach allem, was die Forschung bis jetzt herausgefunden hat, welche Rolle für das Infektionsgeschehen spielen diese Menschen, die zwar mit dem neuen Coronavirus infiziert sind, aber doch keine Symptome zeigen?
Inzwischen ist klar, diese Fälle haben einen wichtigen Anteil daran, dass sich das neue Coronavirus überhaupt so schnell weltweit verbreiten konnte. Das hat mir Jonas Schmidt-Schanasset im Gespräch bestätigt. Er ist Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.
Also ein ganz entscheidender Punkt, warum es sich um ein pandemisches Virus handelt und warum es eben so gefährlich ist, ist die stille Ausbreitung. Das heißt, ich bemerke nicht, wann ich mich infiziere und an wen ich mich infiziere, weil der eben nicht zwangsläufig krank sein muss und hustet, sondern der kann ganz gesund vor Ihnen eben in der U-Bahn sitzen, eben keinen Mund-Nasen-Schutz tragen und sich eben 15 Minuten vielleicht mit Ihnen angeregt unterhalten, dann fliegen Tröpfchen, Sie halten den Abstand nicht und so kommt es eben zu diesen Infektionen.
Eine Studie zum Beispiel, die im Fachmagazin Nature Medicine veröffentlicht worden ist, hat in China mehrere Fälle untersucht und kam zum Ergebnis, dass dabei rund 44% aller Infektionen in einem Haushalt von einer Person ausgegangen sind, die noch keine Beschwerden hatte. Und darin unterscheidet sich SARS-CoV-2 vom ersten SARS-Coronavirus. Das hat mir Sandra Ziesek, die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Frankfurter Uniklinikum, in einer schriftlichen Antwort erläutert. Bei SARS seien insbesondere solche Menschen ansteckend gewesen, die schon merklich erkrankt waren. Und wer schon unter Fieber und Husten leidet, isoliert sich natürlich eher und bleibt zu Hause im Bett. Deshalb war SARS 2002, 2003 laut der Virologin Ziesek auch viel leichter einzugrenzen als jetzt SARS-CoV-2.
Bei wie vielen Menschen ist es denn so, dass sie gar nichts von ihrer SARS-CoV-2-Infektion spüren, überhaupt davon etwas merken?
Das lässt sich nicht als immer geltende feste Prozentzahl benennen, denn das hängt ja auch davon ab, was das für Menschen sind, die sich infiziert haben. Also in einer Gruppe junger Menschen wird der Großteil der Infizierten keine oder kaum Symptome haben. Bei einer Infektionswelle im Altenheim sieht das ganz anders aus. Aber der Anteil der Menschen, die asymptomatisch sind, ist auf jeden Fall nicht gering. Und es ist ja auch so, dass auch Personen, die später noch krank werden, schon ansteckend sein können, bevor sie die ersten Symptome haben. So war das ja zum Beispiel auch im Fall des Webasto-Clusters, also bei den ersten gemeldeten Corona-Fällen, die wir in Deutschland Ende Januar hatten. Da hatte eine Mitarbeiterin aus China, die für eine Fortbildung da war, die anderen angesteckt, obwohl sie noch keine oder nur ganz milde Symptome hatte.
Was bedeutet das denn jetzt für die Maßnahmen zur Eindämmung dieser Pandemie? Also auch für die Frage, wie wir mit den zurückkehrenden Urlaubern umgehen, wenn es viele Menschen gibt, die infiziert sind, auch ansteckend sein können, wie du uns geschildert hast, das aber selbst gar nicht bemerken.
Ja, das bedeutet, dass man sich genau darauf einstellen muss, hat mir der Virologe Schmidt-Schanasset gesagt.
Dass man sich dessen klar wird, dass man das Virus nicht austrocknen kann. Das ist eben eine Illusion und das liegt eben in der Tatsache begründet, weil es sich still unbemerkt ausbreitet. Sie können nie diese stillen Infektionsketten alle aufdecken und entdecken. Also Sie merken das ja immer, wenn einer schwer krank wird und dann können Sie das ein Stück weit zurückverfolgen.
Konkret heißt das, dass es eben nicht ausreicht, wenn man nach Menschen mit Symptomen sucht, zum Beispiel am Flughafen. Die Virologin Sandra Ziesek hat mir gegenüber betont, jede Person kommt als Überträger in Frage. Deshalb ist es auch so wichtig, dass alle Menschen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie sich gemeinsam in geschlossenen Räumen aufhalten, um eben die anderen zu schützen. Also jede Person sollte sich so verhalten, als sei sie ansteckend.
Ja, wir haben gerade Halbzeit in den hessischen Sommerferien. 3 Wochen sind rum. Die nächsten 3 Wochen stehen noch vor uns. Aber die Urlaubsstimmung wird vor allem bei denen getrübt, die ins Ausland gefahren sind oder dort noch hinwollen. Was ist zum Beispiel, wenn das Land, in das ich gerade gereist bin oder eben noch hinfahren will, zum Corona-Risikogebiet erklärt wird? Was bedeutet das für mein Recht als Reisender? Außerdem kann so eine Reise ja im Corona-Jahr wirklich auch schnell zur Kostenfalle werden. Ich habe vor der Sendung deshalb mit dem Anwalt Kai Motzkus aus Mainz über rechtliche Fragen gesprochen, die Reisende vor dem Urlaubsstart beachten sollten. Er ist ja unser Experte für Reiserecht. Ich habe ihn zunächst gefragt, in Spanien zum Beispiel steigen die Corona-Infektionszahlen derzeit wieder wirklich stark an. Mal angenommen, ich habe für die nächsten Wochen einen Urlaub dort in Spanien gebucht und fahre wegen der drohenden Infektionsgefahr nun doch nicht hin. Kann ich kostenlos stornieren?
Also kostenlos stornieren kann ich eine Reise immer dann, wenn ein unabwendbarer, außergewöhnlicher Umstand vorliegt. Das kennen wir zum Beispiel, wenn Terrorismusgefahr herrscht, Kriege, Umweltkatastrophen, aber auch, wenn eine Pandemie, also Krankheiten gegeben sind. Man muss immer gucken, diese Pandemie oder dieser außergewöhnliche Umstand muss in der Tat am Zielgebiet vorliegen Und ich bin der Meinung, wenn in Spanien die Zahlen sich wieder erhöhen und die Gefahr besteht, dass ich mich infiziere, also auch eine erhöhte Ansteckungsgefahr besteht, dann kann ich kostenfrei stornieren.
Wenn ich vor Ort feststelle, ich will jetzt doch lieber nach Hause und will den Urlaub oder muss den Urlaub vorzeitig abbrechen, wer trägt dann die Kosten?
Ja, ich muss also erstmal gucken, liegt überhaupt ein Mangel vor, der mich zum Rücktritt von der Reise berechtigt. Also ich kann ja immer, auch wenn ich am Urlaubsort bin, von der Reise zurücktreten, wenn ein erheblicher Mangel vorliegt. Wir sagen immer ungefähr zwischen 30% und 50% muss der Mangel sein für die Reisepreisminderung und der Urlaub muss eigentlich in seinem Charakter verändert sein. So, wenn ich jetzt vor Ort bin und zum Beispiel wieder ein Lockdown vor Ort passiert durch die örtlichen Behörden, dann ist ein Rücktritt natürlich, sag ich mal, einfacher, als wenn das Leben normal weiterläuft. Man muss das wirklich von Einzelfall zu Einzelfall sehen. Es gibt hier keine pauschale Betrachtungsweise.
Die Ereignisse in den einzelnen Urlaubsländern, die überschlagen sich ja derzeit und viele verlieren einfach den Überblick. Eine unserer Hörerinnen stellt deshalb die Frage, wo sie sich tagesaktuell darüber informieren kann, wie die derzeitige Situation in den verschiedenen Touristengebieten ist. In ihrem Fall war es etwa Barcelona in Spanien, Katalonien. Aber das fragen sich ja viele Leute.
Ich mache es zum Beispiel so, dass ich mir die Websites des Auswärtigen Amts erstmal anschaue. Da kriegt man immer relativ gute und auch tagesgenaue Informationen, wie die Situation ist. Oder eben auch die Tourismusseiten der einzelnen Länder. Die Tourismusbehörden haben auch hier meist tagesgenau die Situation dargelegt. Und das ist eigentlich immer eine Bank, um sich zu informieren.
Angenommen, ich infiziere mich im Urlaub, bekomme unterwegs das Coronavirus, weil zum Beispiel die Abstandsregeln in meinem Hotel oder auch in meiner Unterkunft nicht eingehalten werden. Haftet dann mein Hotel dafür, mein Reiseveranstalter, oder ist das mein eigenes Risiko?
Haften heißt ja immer im Grunde ein Verschulden. Ein Mangel der Reise liegt immer dann vor, wenn die Reise nicht so geleistet wird wie gebucht. So ein Mangel tritt immer automatisch ein. Darüber hinaus kann ich nur Schadensersatz geltend machen, wenn tatsächlich ein Verschulden des Reiseveranstalters vorliegt. Wenn der Reiseveranstalter vor Ort und auch das Hotel im Grunde die Regeln einhält, ja, das heißt, die Sicherheitsvorkehrungen, Hygienevorkehrungen, dann liegt meines Erachtens kein Verschulden vor. Es kann ja immer Umstände geben, auch außerhalb des Hotels, dass ich mich infiziere. Und ich wäre hier eher der Auffassung, dass kein Verschulden des Reiseveranstalters vorliegt. Aber auch hier muss man immer von Einzelfall zu Einzelfall schauen. Es kann durchaus sein, wenn zum Beispiel Hygieneregeln nicht eingehalten werden, dass dann ein Verschulden vorliegt.
Für alle Staaten außerhalb der EU und des Schengen-Raums gilt noch bis zum 31. August eine Reisewarnung durch das Auswärtige Amt. Unsere Hörerin Ursula Neef hat eine Reise außerhalb des Schengen-Raums im September dann gebucht und geplant. Sie befürchtet jetzt, dass die Reisewarnung der Behörden nachträglich verlängert wird, was ja nicht ausgeschlossen ist, und dann ihre Reise plötzlich betroffen ist. Was hat sie denn für Möglichkeiten? Hat sie denn das Recht zu stornieren?
Also zunächst muss man einmal sagen, eine Reisewarnung ist das, was der Name sagt, eine Warnung. Also eine Warnung für den Reisenden. Pass auf, lieber Reisender, wenn du in dieses Zielgebiet fährst, kann es durchaus Gefahren für Leib und Leben geben. Das ist kein Reiseverbot. Also wir kennen das ja, dass auch jetzt zum Beispiel einige Unbelehrbare in die Türkei fliegen, weil sie sagen, naja, ich würde gerne einfach mal an den Strand. Ja, so das geht. Also ich kann reisen. Unter Umständen kann ich allerdings kostenfrei stornieren, wenn dann vor Ort zum Beispiel erhöhte Zahlen von Corona-Infektionen vorliegen. Oder ich kann auch zurücktreten, wenn der Reiseveranstalter den Urlaub gar nicht so durchführen kann, wie ich ihn gebucht habe. Es gibt in der Tat in der Juristerei Stimmen, die sagen, wenn eine Reisewarnung vorliegt, kann ich immer kostenfrei stornieren. Ich würde diese Auffassung mit Vorsicht genießen, weil ich vertrete das so nicht.
Nun ist es ja beschlossene Sache, dass sich Rückkehrer aus Risikogebieten zumindest testen lassen müssen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angeordnet. Wie sehen Sie das als Jurist mit der Pflicht zu testen?
Ja, sowas muss man immer erstmal mit Vorsicht betrachten und man muss sich genau anschauen, welche Rechtsgrundlage hat das Ganze. Ist das durch das Seuchen- oder Infektionsschutzgesetz hier geregelt? Ist das eigentlich eine Norm, mit der man das begründen kann? Ich glaube, dass das von der Regierung auch so ein bisschen jetzt so aus der hohlen Hand gemacht wird, um eben der Gefahr vorzubeugen, dass man hier in eine zweite Corona-Welle kommt. Überall da, wo Eingriffe in Leib und Leben oder auch in die Gesundheit gegeben sind, muss man das immer mit Vorsicht betrachten. Das Gebot der Stunde ist sicherlich, dass man diese Tests durchführt, aber für die Zukunft sollte man das sicherlich auch gesetzlich regeln.
Ja, und dann hat uns noch eine Hörerin gefragt, ob es Körperverletzung ist, wenn mich eine andere Person ansteckt, die sich geweigert hat, einen solchen Corona-Test zu machen, obwohl sie aus einem Risikogebiet gekommen ist. Oder anders gefragt, kann man andere rechtlich belangen, die fahrlässig mit ihrer Infektion oder ihrer unerkannten Infektion umgehen?
Also ich bin jetzt kein ausgewiesener Strafrechtler, aber wir kennen das aus anderen Fällen aus den 80er, 90er Jahren bei AIDS-Infektionen. Das ist jetzt nicht vergleichbar, wo teilweise Gerichte durchaus geurteilt haben, wenn ich bewusst und gewollt jemanden infiziere, das kann Körperverletzung durchaus sein. Wenn jetzt jemand unbewusst durch die Welt läuft, ohne zu wissen, dass er infiziert ist, da würde ich doch starke Zweifel haben, dass er hierfür belangt werden kann.
Die erste Hälfte der hessischen Sommerferien ist bereits vorbei und das heißt auch für die meisten Kitas Schichtwechsel. Also die Kitas, die in den ersten 3 Wochen geöffnet hatten, machen jetzt Sommerpause und die, die am Anfang pausiert haben, die öffnen jetzt. Diese Kitas hatten noch im Notbetreuungsmodus geschlossen und haben gestern erst wieder mit dem Regelbetrieb begonnen. Zum Beispiel die Kita der Evangelischen Kreuzkirche in Darmstadt. Noch dorthin kommen ja Kinder, deren Eltern, deren Familien jetzt gerade im Urlaub gewesen sind. HR-Info-Reporterin Petra Demand hat die Kita besucht.
Die 5-jährige Sarah hüpft allein auf dem Trampolin. 4 ihrer Freundinnen warten davor auf einer Bank mit einer großen Sanduhr in der Hand. Nach einigen Minuten wird gewechselt. Dieses Prozedere kennen die Kinder. Nichts Neues. Auch schon vor Corona war das so. Geändert hat sich trotzdem einiges, erklärt die Leiterin der Kita, Sigrid Breidert.
Dass wir einfach mehr Wert drauf legen, das Außengelände zu nutzen und diese Spielräume wie die Kuschelbereiche, die Puppenecken und das Bällchenbad und all solche Bereiche, die halten wir im Moment noch gesperrt, damit sich einfach nicht so viele Kinder in einem kleineren Bereich aufhalten.
Aber ansonsten ist fast alles wie immer. In der Zeit der Notbetreuung mussten die 3 Gruppen noch möglichst voneinander getrennt betreut werden. Heute toben alle rund 50 Kinder zur gleichen Zeit quer über das schöne, weitläufige Außengelände. Insgesamt hat die Darmstädter Kita 75 Plätze. Aber wegen der Ferien und dem Schuljahreswechsel sind heute weniger Kinder da. Also insgesamt ein ruhiger Start. Auch wenn am Montagmorgen Kinder erstmals wieder da waren, die monatelang zu Hause bleiben mussten. Sie hatten einen ungewohnten morgendlichen Abschied von den Eltern.
Wir haben wenig Platz, haben einen sehr engen Flurbereich und deshalb haben wir besprochen, dass die Eltern nur Zutritt bis zum ganz kurzen Bereich in den Flur haben und dann dort ihre Kinder verabschieden und wir übernehmen die Kinder.
2, 3 Tränchen gab es zwar, aber oft waren es eher die Eltern, denen der kurze Abschied schwer gefallen ist. Kerstin Basten, Erzieherin in der evangelischen Kita, vermisst allerdings auch den Austausch mit den Eltern.
Was heute so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass man einfach auch mal spricht, wie war denn euer Urlaub und wie ist es gegangen? Dafür gab es heute einfach keine Zeit. Die Eltern waren sehr verständnisvoll und man merkt den Kindern an, das merkt man aber häufig auch nach 3 Wochen, dass sie einfach auch froh sind, wieder in der Kita sein zu können und hier spielen zu können.
Klar wird noch mehr als sonst auf Hygiene geachtet, aber auch hier sind die Kinder durch regelmäßige Schulungen sowieso auf einem guten Stand. Ein besonderes Augenmerk haben die Erzieherinnen jetzt allerdings auf Urlaubsrückkehrer. Ob sie das Virus mitbringen, weiß ja am Ende keiner. Kerstin Basten ist optimistisch.
Ich war selber im Urlaub. Natürlich haben wir im Urlaub aufgepasst und wir rechnen natürlich auch damit, dass alle anderen genauso auf sich aufgepasst haben, weil wir davon ausgehen, keiner will krank werden.
Viel anderes bleibt den Kita-Mitarbeiterinnen aber auch nicht übrig. Einen besonderen Blick auf den Gesundheitszustand der Kinder vielleicht, ergänzt die Leiterin Sigrid Breidert.
Wir sind da in der Richtung natürlich auch ein bisschen verunsichert. Aber letztendlich können wir damit gar nichts machen, wie gesagt, außer die Familien beobachten oder die Kinder beobachten.
Eine gehörige Portion Optimismus, Vertrauen und Motivation schwingt in diesem Team mit. Kerstin Basten lobt dann noch einmal ganz besonders die über 60 Jahre alten Kolleginnen, immerhin 5 von insgesamt 9 Erzieherinnen.
Selbst die, die zu Hause waren und hätten auch zu Hause bleiben können, sind alle wiedergekommen. Und nur so können wir natürlich den Betrieb so aufrechterhalten, wie es jetzt einfach ist.
Und die spannende Zeit steht ja noch bevor. Nach und nach kommen jetzt die neuen Kinder, die eingewöhnt werden müssen. Und da wird jede Hand gebraucht. Und möglichst keine ungeplanten Kita-Schließungen.
HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.